Ja, mich bewegt das immer wieder, wenn ich Jugendliche sehe, die sich für den Glauben einsetzen oder die einfach auf dem Weg sind, sich Gedanken über das Leben machen, dann irgendwann bei der Bibel landen und da stehen bleiben und einfach diese Quelle entdecken und dass die Quelle für ihr Leben ist. Und deswegen, super Steffen, weiter so. Переводчик готов?
Gut.
Was würdet ihr sagen, wenn ihr morgen ist Montag, richtig, wenn ihr morgen auf die Arbeit kommt und dein Chef sagt zu dir, Herr so und so, Müller, Schmidt, Kopser, wie auch immer, Sie sind befördert. Also die letzte Zeit haben Sie sich gut entwickelt. Wir finden gut da oben in der Chefetage, was Sie machen. Sie werden befördert. Ab morgen dürfen Sie mit in die Chefetage kommen. Sie werden viel zu sagen haben. Sie werden mehr Geld verdienen, natürlich. Sie werden eigentlich, also Sie können sich vorstellen, Sie werden das machen, was das Richtige für Sie ist. Das, was Sie sich immer gewünscht haben, wozu Sie eigentlich berufen sind. Was würden wir antworten? Was würdest du antworten? Ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber nachdenken. Wir würden sagen, jo, machen wir. Finde ich gut. Wäre ja auch wahrscheinlich schön blöd, wenn wir es nicht machen, oder? Wie dem auch sei, ich will heute mit euch ein bisschen über das Thema Berufung reden oder nachdenken. Wie kann es aussehen, wenn man berufen wird oder ist? Wie kann das überhaupt geschehen? Und wie kann oder soll ich reagieren? Ja, an dieser Stelle grüße ich oder wir als Familie euch ganz herzlich. Wir freuen uns, hier zu sein. Holger sitzt in den Reihen, die Kinder sehe ich jetzt nicht. Ich hoffe, die sind mit. Ja, wir hatten eine sehr gute Woche bisher, haben einige Leute besuchen können, haben uns sehr, sehr gefreut über die Gastfreundschaft und einfach alle wiederzusehen. Es waren nicht alle, aber viele. War eine sehr, sehr schöne Woche und heute ist die Krönung, wo wir einfach mit euch einfach drüber reden können, über unser Leben, wie es bis jetzt gelaufen ist in den letzten 4 Jahren. Ja, es sind schon 4 Jahre. Über unsere Berufung ein bisschen berichten, das kommt später. Und ich freue mich persönlich sehr über, ja, dass ich auch eine Botschaft heute weitergeben darf. Eine Botschaft, die mir selber sehr, 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 sehr viel bedeutet, die mich immer wieder oder die mich sehr bewegt und die mich sehr, sehr tief berührt auch. Und da möchte ich euch um Entschuldigung, Verständnis bitten, falls mal meine Stimme verschlägt oder die ein oder andere Träne mal rauskommt. Danke schon mal für die Taschentücher, Viktor. Ja. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht für den Anfang. Applaus? Nein, kriege ich nicht. Ne? Wahrscheinlich mehr Bayern-Fans als Dortmund-Fans hier. Ja, Jürgen Klopp, Trainer von Borussia Dortmund, einer der besten Trainer, wie ich finde. Guardiola ist auch nicht schlecht. Ja. Okay, machen wir. Moment. Ja, läuft. Okay. Die kennen wir alle. Ob wir sie gut finden oder nicht, das ist eine andere Frage. Angela Merkel, Bundeskanzlerin, den kennen wir auch. Papst Franziskus. Hier sind sie nochmal alle zusammen. Und wenn wir so über das Thema mal ein bisschen einfließen lassen, Berufung, Dann denken sich vielleicht die Fußballfans, vor allem wahrscheinlich die BVB-Fans, hey, das wäre doch echt super, wenn der Jürgen Klopp mich berufen würde, bei Dortmund zu spielen. Das wäre doch spitze, oder? Ein anderer wird vielleicht sagen, ah ja, Fußballsport, da habe ich eigentlich nichts mit zu tun. Aber wenn die Angela Merkel mein Chef wäre, das wäre ein Traum. Politik mitbestimmen, ja, ein bisschen Geld verdienen, Diskussionen führen, die die Welt verändern, das wäre es doch, das wäre top. Oder man ist in der Kirche, ganz oben mit dabei, in der Gemeinde ein großer Prediger vielleicht, große Reden halten, ja, vielleicht auch angesehen sein, geistlich die Menschen prägen, auf der Bühne stehen, ja, auch eine gewisse Macht vielleicht haben. Das ist das, was ich will. Und diese Wünsche sind ja auch gut gemeint. Ich meine, was ist falsch daran, ein guter Prediger zu sein oder Politik mitzubestimmen? Alles legitim, ich finde, oder? Wir werden sehen. Ich möchte uns ein bisschen herausfordern oder einfach, dass ihr mit nachdenkt und euch die Frage stellen, ob ihr euch persönlich oder habt ihr persönlich schon mal drüber nachgedacht, wozu bin ich berufen? Was ist eigentlich mein Sinn im Leben oder wozu will ich berufen werden? Und ich meine nicht nur dich, der du schon jahrelang Christ bist, vielleicht auch in dieser Gemeinde oder einer anderen angehörst, deine Erfahrungen gemacht hast. Ich meine auch dich, der du Jesus vielleicht noch nicht kennst und auch nicht als deinen Herrn im Leben angenommen hast. Auch du hast wahrscheinlich diese Gedanken oder das ist meine Frage an dich, ob du darüber nachgedacht hast, wozu bist du berufen, was ist mein Sinn im Leben, was will ich machen? Und ich stelle mir oft die Frage, mittlerweile nicht so oft, mittlerweile weiß ich, wofür wir berufen sind, da werden wir später ein bisschen drüber reden, aber diese Frage, die hat mir immer gebrannt und die brennt mir immer für, also so eine allgemeine Frage, die mir immer wieder brennt. Wozu bin ich berufen? Was soll ich hier auf dieser Welt? Und ich denke auch für die Jugendlichen ganz, ganz wichtig, Ausbildung, Studium, wo geht's weiter? Dann ist das die Sache noch mit den Mädels oder mit den Jungs halt, Partnerwahl, ganz, ganz wichtiges Thema. Und so sind wir geschaffen, eine tiefe Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens, nach einer Berufung im Leben. Und wir wollen uns zusammen eine Begebenheit oder eine Geschichte, wie auch immer, aus der Bibel ansehen, die uns einfach ein super Bild malt, wie ich finde, von einer Berufung. Das finden wir in Lukas 5, 1 bis 11. Ich lese das vor, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot. Sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu ihnen: Du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Wow, ich meine, ich habe diesen Abschnitt schon einige Male gelesen, vielleicht einige von euch auch, aber jedes Mal berührt es mich aufs Neue, welch eine Macht von Jesus ausgeht und gleichzeitig eine Ruhe. Ich weiß, das ist so ein Mix, einfach eine Liebe, Einfühlsamkeit. Wir werden später noch etwas darauf zurückkommen. Aber lasst uns mal etwas hineinschauen in diese Geschichte. Wir lesen hier von einem Fischer namens Petrus oder Simon Petrus. Er ist gerade dabei, mit seinem Bruder Andreas die Netze zu flicken und die Boote sauber zu machen, damit sie bald, wenn es Nacht wird, wieder raus können. Und es war interessant, ein kleiner Zwischenschub, ein kleiner Exkurs, Fischer des Lebens, das Leben des Fischers. So. Viele von euch werden wissen, dass die Fischer, das war, also sie verdienten Geld mit den Fischen, das war ihr Lebensunterhalt, damit haben sie das verdient. Viele träumten davon, einfach den Fang des Lebens zu machen, damit sie ausgesorgt hätten für die Frau, Kinder, alle sind gut versorgt. Keiner muss hungern. Und es gab einige, die hatten das geschafft, hatten mehrere Boote, Geschäft lief gut, aber nicht allen ging es so. Und es war üblich, am Tag die Netze von Fischresten zu säubern und zu flicken. Also sie machten quasi am Tag alles fertig, damit sie nachts fischen können. Und das war aus dem Grund, weil es bei der Hitze, wenn es tagsüber war, das Wasser wurde so heiß, dass die Fische alle in die Tiefe gingen, da wo es ein bisschen kühler war, und dort haben die sich aufgehalten. Und wenn es dann nachts war, dann wurde das Wasser auch kühler und dann stiegen sie auf und haben dann vielleicht Fliegenreste von Fliegen oder gefressen. Genau. Und hier sehen wir schon, dass es keinen Sinn machte, am Tag zu fischen. Aber wir werden gleich noch weiter dazu kommen. Und an diesem Tag predigte Jesus in dieser Gegend. Und er kam auch an den See Genezareth, wo Simon und Andreas gerade ihre Netze säuberten und für die Nacht vorbereiteten. Und weil die Menge der Zuhörer halt so groß war und Jesus gar nicht alle überschauen konnte und ihn auch nicht alle sehen konnten, hat er sich gedacht: Hey, ich fahre mit dem Boot mal raus, ein bisschen auf den See, dann können mich alle sehen, besser hören. Und so geht er auf Simon Petrus zu und bittet ihn, mit ihm rauszufahren. Doch Jesus verfolgte noch einen anderen Plan. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass Petrus schon etwas von Jesus gehört hatte. Denn wir lesen auch, dass über Jesus einfach viel geredet wurde. Die Leute wussten, dass da ein Lehrer war, ein Rabbi, der heißt Jesus, und er wandert rum und predigt. Aber es war halt immer nur dieses Hörensagen. Und er kannte ihn nicht persönlich. Und das ändert sich hier. Jesus geht auf Simon Petrus zu, bittet ihn, mit ihm rauszufahren. Und interessanterweise macht Petrus ohne zu zögern mit. Jedenfalls lesen wir nichts davon. Sehr interessant, wie ich finde. Ja, vielleicht war es für ihn eine Ehre, oder wenn ein Rabbi ihn sowas bittet, oder er hat sich vielleicht was ausgemalt, weiß nicht, wir können jetzt nur spekulieren. Wichtig ist, dass er es tut. Und als sie weiter rausfahren mit dem Boot, dann fängt Jesus an zu predigen. Er redet über die frohe Botschaft, er redet darüber, dass er der Sohn Gottes ist, dass das Reich Gottes die neue Welt jetzt anbricht. Er redet darüber, dass wer daran glaubt, dem werden die Sünden vergeben. Und das war es, was die Menschen wissen wollten. Das hat er gepredigt, das hat er immer gepredigt, und wir können davon ausgehen, dass er das auch an diesem Tag aus diesem Boot gepredigt hat. Und Interessant ist, dass Petrus, der bekommt ja alles mit. Der sitzt ja direkt neben im Boot. Der kriegt ja dieses ganze Evangelium, diese ganze Predigt, die kriegt er mit. Und das ist so der erste Punkt, den man vielleicht sagen kann. Petrus begegnet Jesus. Da möchte ich einfach mal einschieben, wie ist es mit dir? Wie ist es mit uns? Hast du vielleicht auch schon viel von Jesus gehört? Saßt vielleicht mit im Boot, um es mit dem Bild der heutigen Geschichte auszudrücken? Hat Jesus vielleicht Wunder in deinem Leben getan, die dich einfach überwältigt haben und die dir gezeigt haben, da muss es einen Gott geben. Es geht nicht anders. Aber irgendetwas fehlt noch, damit du Jesus bittest, in dein Leben zu kommen, damit du ihm wirklich einfach dein Leben abgibst. Ja, ich fühle mich einfach frei und will es dir heute nochmal neu anbieten, einfach Ja zu sagen zu Jesus und ihn bitten, in dein Leben zu kommen. Jesus wird dir immer wieder begegnen. Er begegnet dir und er wird es immer wieder tun. Er wird nicht locker lassen, Gott sei Dank. Aber wie reagierst du? Wir machen weiter in der Geschichte und wollen einfach auch sehen, wie es mit Petrus weitergeht und wie reagiert Petrus. Nachdem Jesus sein Reden beendet, wendet er sich zu Petrus und Andreas und sagt, dass sie weiter rausfahren sollen und fischen sollen. Unglaublich, oder? Also ich habe mal, vorbereitet habe, dann habe ich den Text gelesen und dann habe ich da so die Bibel zur Seite gelegt und habe mir das so vorgestellt. Ich putze meine Netze, da kommt irgendein Typ, von dem ich gehört habe, ja, der erzählt irgendwas, dann fährt er mit mir mit dem Boot raus, dann erzählt er weiter und dann dreht er sich um und sagt, Sven, fahr mal weiter raus und fisch mal. Ich meine, erst will er das Boot, dann erzählt er, dass er der Sohn Gottes ist. Und dann im anderen Moment sagt er, dass die Fischer die Netze auswerfen sollen. Ich meine, man könnte sagen, was denkt er eigentlich, wer er ist? Vielleicht wird Petrus auch so gedacht haben, ich weiß es nicht. Ich werde ihn mal bald fragen. Und ganz ehrlich, wie wir das vorher aus dem Leben der Fischer gehört haben, ist es eigentlich Schwachsinn, rauszufahren, tagsüber und zu fischen. Es gibt nichts zu holen. Ich bin mir sicher, Petrus und Andreas haben das gedacht. Aber Simon, diplomatisch, will da auch keinen vor den Kopf stoßen und sagt es in Vers 5, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Also wenn es schon am Tag nichts zu holen ist, nachts nicht zu holen, dann erst recht nicht am Tag. Aber vielleicht hatte Jesus etwas in seiner Predigt gehabt, was Petrus bewegte, ihm einfach zu vertrauen. Und so sagt er in Vers 5, Teil 2, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. So werfen Simon, Petrus und Andreas die Netze aus und was geschieht? Und sie fingen eine solche Menge, Vers 6 und 7, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot. Sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Wahnsinn, oder? Ich meine, es ist mitten am Tag und die Netze sind voll. Ich glaube, Petrus und Andreas, die staunten auch nicht schlecht. Riefen sofort ihre Kollegen und helft uns, wir gehen unter, so viele Fische. Und ich frage mich, was haben die anderen gedacht? Es ist tags. Aber Simon gehorcht Jesus und wird belohnt. Das ist vielleicht so der nächste Punkt, der so raussticht. Simon gehorcht Jesus und wird belohnt. Kennen wir das? Ist es nicht herrlich, Jesus gehorsam zu sein? Für mich ist es immer wie der Himmel auf Erden. Man spürt einfach, dass es etwas Besonderes ist. Es erfüllt einen mit echter überwältigender Freude, weil man erkennt, dass es das Einzige ist, was zählt. Ich habe den Willen Gottes getan. Ich war gehorsam. Und dann wird man auch noch belohnt. Das eine Puzzleteil fügt sich in das andere und man erkennt Stück für Stück, dass Gott am Werk ist und dass man ein Teil in diesem Puzzle ist. Unbeschreiblich, unbeschreiblich schön. Und es führt mich immer wieder in eine Demut und zeigt mir, wie schwach und vergänglich ich auf einer Seite bin, aber auf anderer Seite, wie wichtig ich Gott bin, welche Würde er mir immer wieder gibt. Ja, wie geht es weiter? Was macht Petrus nach dieser Situation? Was würden wir machen? Was würdest du machen? Der Fang war riesig, bedeutete viel Geld mit Sicherheit. Vielleicht Ansehen unter den Fischern, ja. Wir erinnern uns, das war das, was jeder Fischer wollte. Der Fang des Lebens. Petrus hatte ihn. Er hatte den Fang des Lebens gemacht. Er hätte sich umdrehen können und sagen, Jesus, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Er hätte den Fang nach Hause nehmen können, hätte genießen können. Jesus stellt es ihm frei. Jesus stellt keine Bedingungen. Er stellt keine Bedingungen, als er sagt, Petrus, wirf das Netz aus. Keine Bedingung. Petrus, wirf das Netz aus. Aber wie reagiert Petrus? Vers 8. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus ist schockiert, hat Angst, überwältigt, tief berührt. Aber er erkennt auch, wer Jesus ist. Das, was er vorher im Boot gehört hatte, dass jeder Mensch ein Sünder ist, dass der Mensch allein Gott nie gefallen kann und Vergebung braucht und nur Jesus diese Vergebung bringt. Das wurde Petrus durch dieses Wunder deutlich. Es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Solche Wunder kann nur der Sohn Gottes tun. Und dieser Sohn Gottes steht vor mir. Jesus trifft voll ins Schwarze bei Petrus. Und interessant ist, dass Petrus Angst hat und ihm wird auch seine Sündhaftigkeit sofort bewusst. Er fällt auf die Knie und bittet Jesus, von ihm wegzugehen, weil er sich so schämt, dass er einfach vielleicht auch für seinen Lebenswandel, dass er vorbeigelebt hat an Gottes Willen. Vielleicht schämt er sich auch dafür, dass er davon überzeugt war, dass er selber Gott gefallen kann. Und so weiter. Ich glaube, Petrus erkennt, was wir in so einem, einer Art Sprichwort sagen können. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das hat sich bei mir damals so eingeprägt, als ich das gehört habe von einem Redner. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Petrus erkannte es. Und ich denke, wir erkennen es auch. Erinnere dich an eine Situation, in der du Gott erlebt hast, wo wir Gott ein Stück weit greifen konnten, wenn man das so sagen kann überhaupt, erleben. Es bringt uns ins Staunen, erfüllt uns mit Freude. aber es lässt uns auch erkennen, wie heilig und vollkommen er ist und wie klein, nichtig, unwürdig wir vor ihm sind, ja auch wie weit, wie wir uns eigentlich immer wieder von ihm entfernen. Und der nächste interessante Punkt ist, was macht Jesus? Jesus ging es nicht darum, Petrus eine auszuwischen oder ihm vor die Nase zu reiben, wie schlecht er ist. Nein, Jesus ging es um Petrus selbst. Es ging ihm um Petrus, sein Herz. Jesus ging auf Petrus zu, wählte ihn aus und beruft ihn. Jesus beruft. So ist Jesus. Er liebt dich und mich. Es geht ihm nicht darum, uns eine auszuwischen oder uns zu ärgern, in der Wunde zu bohren. Vielleicht ist es bei einigen stolzen Leuten nötig, ich weiß es nicht. Wenn wir erkennen, dass wir am Ziel vorbeileben und eigentlich gottlos leben und ihm dann unser Leben anvertrauen, ihm die Kontrolle abgeben, dann schenkt er uns einfach neue Würde, schenkt uns eine neue Aufgabe im Leben. Und so macht er es auch bei Petrus. Jesus sagt in Vers 10, ab jetzt wirst du Menschen fischen. Du wirst Zeugnis geben von dem, was du siehst, wie es weitergeht. Du wirst den Menschen erzählen, dass sie bei mir Vergebung der Sünden finden werden, dass sie Freiheit für ihr Leben bekommen werden. Ich werde dich befähigen, dass du Menschen zu mir führst und dass sie einen Teil haben werden an der neuen Welt, die ich jetzt schon aufbaue, sagt Jesus. Was für eine Aufgabe, was für eine Berufung. Ja, das war die Berufung des Petrus. Es ist nicht Jürgen Klopp, es ist nicht Angela Merkel, auch nicht der Papst. Nein, es ist Jesus. Es geht um Jesus. Der König und Herrscher der ganzen Welt. Der Schöpfer Himmels und der Erde. Der hier zu Petrus persönlich kommt und ihm eine Aufgabe im Leben gibt. Und es geht um viel Wesentlicheres als Ehre, Macht, Ruhm. Es geht um die Vergebung der Sünden, die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Petrus erkennt ihn, erkennt es, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Und er erkennt, es gibt eine Ewigkeit und ich werde dort sein. Nur das zählte für Petrus. Das war der Fang des Lebens. Petrus hatte ihn. Und Jesus hat direkt eine Aufgabe für Petrus. Ich finde das toll, dass er ihn nicht einfach nur stehen lässt. Er gibt ihm sofort eine Aufgabe. Und das ist Jüngerschaft. Aber das ist ein anderes Thema. Da könnte man noch eine Predigt wahrscheinlich machen. Ja, wie reagieren wir auf die Begegnung mit Jesus? Ich weiß nicht, vielleicht hat Gott dich schon öfters in die Mission gerufen. Ich weiß nicht, in ein anderes Land zu gehen, dort Menschen von Jesus zu erzählen. Missionare unterstützen. Ich weiß es nicht, dass er dich so gebrauchen will oder dass du hier in Paderborn, Umgebung, wo auch immer, in deinem Beruf bleibst und ihn bezeugst, nach seinem Willen lebst. Vielleicht ist das deine Berufung. Ich will, dass wir einfach drüber nachdenken und einfach auch in unser Leben reinschauen. Bei der Berufswahl, Partnerwahl, Planung der Zukunft. Wie viel Raum hat Gottes Wort da drin? Vielleicht suchst du auch nach dem Fang des Lebens. Und wie wir sehen, das war ein Wortspiel. Petrus hat den Fang des Lebens gesucht. Er hat ihn gefunden, aber er hat ihn sich anders vorgestellt. Ich will uns einfach sagen, dass feststeht, dass Jesus dich ruft, Jesus sucht dich, will, dass du ihn annimmst, dass du ihm erlaubst, in dein Leben zu kommen und dass er der Herr über dein Leben wird. Du musst ihm nur Ja sagen, den Rest macht er. Und er wird dir dieses Geheimnis des Evangeliums nach und nach offenbaren. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, das dürfen wir nicht vergessen, dass das Evangelium, dass das ein Geheimnis ist. Wir können das nicht verstehen, wir können das nicht erklären mit menschlicher Weise. Paulus sagt es, ist ein Evangelium, es ist ein Geheimnis, das uns nur der Heilige Geist offenbaren kann. Aber wenn du Jesus annimmst und sagst, komm in mein Leben und erklär es mir, und dann wird er es uns zeigen. Und dann werden wir verstehen und wir werden staunen. Lass ihn in dein Leben ein, öffne ihm dein Herz. Jesus kennt dein Herz. Er will, dass du ihm vertraust. Wenn Jesus dich beruft, dann habe den Mut, wie Petrus zu antworten. Vertraue Jesus und folge ihm nach. Es lohnt sich. Habe einfach neuen Mut, Mut, neue Schritte zu wagen mit Jesus. Und wenn du Angst hast, Zweifel, sag es ihm. Er erkennt es sowieso. Sag es ihm. Sprich zu ihm. Und wenn Sünde in deinem Leben ist, dann sag es Jesus. Sag es Jesus. Aber lieg nicht da unten rum. Steh auf, wisch den Mund ab und weiter geht's. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Und wir, wie ich das so schön sage, muss ich meine letzte Seite suchen. Dass wir im Kampf stehen. Es ist ein Krieg. Paulus spricht vom Krieg. Es ist nicht einfach. Kein Zuckerschlecken, würden wir vielleicht sagen. Wir sind nicht auf dem Ponyhof. Wir sind im Krieg. Nicht gegen Menschen. Nein, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir lieben die Menschen. Wir kämpfen gegen Satan und seine Mächte. Ich werde euch nachher noch ein paar Sachen sagen, wie wir es spüren, dass wir im Krieg sind. Wir sind alle im Krieg. Aber Jesus kämpft an unserer Seite und der Sieg ist uns sicher. Ich möchte schließen und einfach dir anbieten, lass Jesus ganz in dein Leben. Habe Mut, lass dich berufen, es lohnt sich. Egal worum es geht, Schule, Arbeit, Partner, Mission, frage Jesus. Er ist alles, was du brauchst. Jesus sagt, ich bin, wer ich bin. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Tür, das Brot des Lebens. Alles, was du brauchst, ich bin's. Die Antwort auf alle deine Fragen. Gott segne euch beim Nachdenken über sein Wort. Amen. Ich würde gerne noch beten. Lasst uns aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns neue Würde schenkst, dass du uns liebst, dass du uns nachgehst, dass du uns nicht liegen lässt, dass wir wichtig für dich sind, dass du uns gebrauchen willst, um einfach deine Botschaft, die du angefangen hast, hier auf der Erde zu verbreiten, dass wir es weiter verbreiten. Du willst uns diese Würde, diese göttliche Würde willst du uns geben, dass wir es weitertragen, dass wir Menschen von dir erzählen. Und danke dir, dass es dein Anliegen ist, dass du uns diese Freiheit schenkst, Jesus, und dass du uns alle Kraft, alles Nötige, alle Weisheit, dass du sie uns gibst durch deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, zu gehen, zu reden, dir zu vertrauen, Herr, dass du es tun wirst. Ich bitte dich auch für die, die dich noch nicht kennen, aber dich gerne kennenlernen wollen. Ich bitte dich, dass du weiter zu ihnen sprichst, Herr, dass du ihre Herzen berührst und dass du einfach zeigst, dass du Liebe bist und dass du die Antwort auf alle Fragen bist und dass du der Sinn des Lebens bist, Jesus. Danke dir, dass du es tun wirst und danke dir für deinen Segen, für deine Gnade, die jeden Tag neu ist. Amen.
Wir möchten gemeinsam singen das Lied 278 aus dem großen Liederbuch Friede mit euch, Friede mit euch. Mein Vater sandte mich, ich sende euch. Ich würde vorschlagen, dass wir als Gemeinde zu diesem Lied aufstehen.